Geist, du bist so herzlich willkommen hier, weil wir mit dir und in dir einfach sein dürfen. Da hören die Leistungsgedanken auf. Da muss ich nicht irgendjemand sein, der ich eigentlich nicht bin. Ich muss nichts vorspielen. Ich darf einfach nur da sein. Danke dafür. Danke, dass wir es so genießen dürfen. Und dass es deswegen keinen Ort gibt wie deine Gegenwart. Weil ich dort einfach nur bin. In dir, mit dir, im Leben, in der Liebe, in der Wahrheit. Und genau da, wo ich sein sollte, wozu ich geboren bin. Danke dafür, Jesus. Amen. Amen. Danke an das Lobpreisteam. Die Jassi hat heute zum allerersten Mal vorne mitgesungen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Applaus wert. Guten Morgen auch von meiner Seite aus. Herzlichen Glückwunsch, wollte ich gerade schon sagen. Herzlich willkommen auch an alle Gäste, die heute vielleicht da sind. Wir haben bestimmt einige unter uns. Wenn ihr heute zum ersten Mal da seid, dann meldet euch nachher hinten beim Welcome-Team. Die stehen da an diesem kleinen Tisch, dann kriegt ihr ein kleines Geschenk mit. Schön, dass ihr da seid. Wir haben auch andere Gäste da aus Australien eingeflogen. Extra, dass ihr heute Morgen da seid. Meine Tante, mein Onkel, Arnie Sue und Uncle Wayne sind auch da. Und genau, die beiden sind im Pastoralteam der Destiny Church in Australien und wir freuen uns mega, dass sie natürlich als Tante und Onkel da sind, aber auch als Pastoren unserer sendenden Gemeinde. Es ist uns eine große Ehre. Ich will heute Morgen ein paar Sätze mit uns teilen und ich sag's zum Anfang schon, es kommen, was mich sehr freut, also es freut mich sehr. Aber es kommen öfters Leute auf mich zu, die sagen, hey, das war eine richtig tolle Predigt. Und natürlich, das freut mich. Ich will nicht, dass die Leute kommen und sagen, hey, das war eine blöde Predigt, das wäre dumm. Sondern ich will, dass die Leute kommen und sagen, war eine richtig gute Predigt, das freut mich. Heute wäre es mir lieber, wenn ihr kommen würdet und sagen würdet, naja, die Predigt war so, geht so. Aber ich habe es verstanden und ich bin dabei. Das wäre mir heute wichtiger. Also wenn ihr nachher kommt und sagt, Sam, die Predigt war so lala, aber ich habe es verstanden und ich bin dabei, dann macht ihr mich heute auf jeden Fall glücklich. Ziel, Satz und Sieg habe ich das mal überschrieben, einfach nur, weil ich keinen besseren Titel hatte. Denkt euch selber einen aus. Wir steigen ein mit einem bekannten Mann, Roger Federer. Roger Federer wird so 2011, 2012 seinen Ansprüchen nicht mehr ganz gerecht. Er gewinnt keine Grand Slams mehr und John McEnroe prophezeit ihm 2013, seine Karriere wird jetzt zu Ende gehen. Ist auch klar, der Bub war schon alt genug und normalerweise, wenn man Tennis spielt, ist dann jetzt auch gut. Roger hat sich davon aber nicht beeindrucken lassen, hat ein paar Verletzungen überwunden und er hat sich neu erfunden. Er hat seine Rückhand verbessert, die er sonst sehr gefühlvoll, aber nicht beidhändig schlagen konnte. Und er hat eine neue Angriffsstrategie mit in sein Spiel eingebaut. Er ging beim Aufschlag vom Gegner oft sehr nahe schon ins Feld rein und hat den so halb Volley genommen. Hat einen neuen Rhythmus gefunden, einen neuen Fitnessrhythmus auch, hat ein paar Turniere ausgelassen, sich auf die wichtigen konzentriert und so weiter. Und plötzlich war er wieder erfolgreich. Plötzlich hat er sogar wieder Grand Slams gewonnen. Und er ist nach wie vor der erfolgreichste Spieler aller Zeiten. Warum erzähle ich das? Zwei Gründe. Erstens, weil meine Tante heute da ist und sie Tennis liebt, nach dem Roger. Deswegen liebe Grüße nochmal in die Richtung. Und zweitens, weil ich denke, wir können da, ich hätte auch jeden anderen x-beliebigen Sportler nehmen können, so, aber Roger hat ein Ziel. Er will Tennis spielen und zwar auf höchstem Niveau. Und diesem Ziel ordnet er alles andere unter. Er hat eine Motivation dafür. Das erste waren seine Kinder. Er hat gesagt, ich will, dass meine Kinder das noch leibhaftig sehen und nicht nur im Fernsehen, wie ich auf dem Platz stehe und auch gewinne. Also sie sollen mich nicht nur auf dem Platz stehen sehen, dass ich verliere, sondern meine Motivation ist, zu gewinnen, dass meine Kinder das mit eigenen Augen gesehen haben, sich daran erinnern können, ja, der Papa, der stand da früher auch auf dem Platz und hat solche Sachen gewonnen. Das ist auf jeden Fall seine Motivation. Sein Ziel ist es auf jeden Fall zu gewinnen und seine Methode ist es, die Rückhand zu verbessern, seinen Angriff zu verbessern und so weiter. Ich lese einen wohlbekannten Satz aus der Bibel, denn auch Gott hat ein Ziel, dem er alles andere unterordnet. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott hat ein Ziel und ordnet diesem Ziel alles andere unter. Die erste Motivation oder die Motivation, die Gott hat, ist, er liebt die Welt. Ganz klar, Gott, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Deswegen, hier ist die Motivation, Gott liebt die Welt. Sein Ziel ist, dass die ganze Welt soll ewiges Leben haben und nicht verloren gehen. Also sein Ziel ist, dass die gesamte Welt, alle Welt soll ewiges Leben haben und nicht verloren gehen. Und die Methode, für die er sich entscheidet, er gibt seinen eingeborenen Sohn, der die Schuld, das uns Trennende von Gott, von der ganzen Welt trägt und auf sich nimmt. Die ganze Welt soll ewiges Leben haben und nicht verloren gehen. Das ist Gottes Ziel. Und das Ganze startet dann aber mit einem Geheimnis. Und in dieses Geheimnis führt Paulus uns ein, dieses Geheimnis, das die damals, selbst zu Jesu Zeit, noch nicht so ganz verstanden hatten, selbst nach seinem Tod noch nicht so richtig verstanden hatten und auch nach seiner Auferstehung immer noch nicht. Und selbst nach Pfingsten hatten sie es immer noch nicht so richtig kapiert, dieses Geheimnis. Und dann ist es dann Paulus, der, ich glaube, so der Erste war, der das so richtig verstanden hat und dann auch gelebt hat. Dieses Geheimnis ist für uns vielleicht so, naja, das haut mich jetzt nicht mehr vom Hocker, einfach weil wir das jetzt schon 2000 Jahre lang gewöhnt sind, das ist mir schon klar. Aber für damals war das ganz schön heftig, dieses Geheimnis, dass die Nichtjuden, also wir, zusammen mit den Juden Erben bilden, zusammen mit ihnen ein Leib und zusammen mit ihnen Anteil an dem haben, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das wissen wir. Daran haben wir uns gewöhnt, dass das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, auch für mich gilt als Nicht-Jude. Aber für die Leute damals war das unvorstellbar, dass wir als geheiligtes Volk Gottes, als das auserwählte Volk Gottes, als die Hohenlohe plötzlich sagen, die Schwaben sind jetzt auch Hohenlohe. Das geht gar nicht. Die checken das nicht. Die kriegen das nicht hin. Und noch viel schlimmer haben die Juden sich gefühlt und gesagt, es kann nicht sein, dass diese Botschaft, die nur für uns ist, jetzt plötzlich irgendwie für alle sein soll. Und es ist ein Geheimnis, das Gott bewahrt hat und es dann offenbart hat. Und Paulus hat es irgendwie gecheckt. Was hat es mit mir zu tun? Und da will ich mit Paulus fragen, hast du noch nichts von seinem Plan gehört? Den Plan, den Gott im Hinblick auf dich gefasst hat. Gott hat für uns, für dich und mich einen Plan gefasst. Und in diesen Plan wollen wir heute eintauchen. Und zwar mit der Stelle aus Epheser 3. Ja, ist viel. Aber keine Sorge, wird nachher größer. Also nicht länger, sondern größer von der. Aber ich lese es einfach mal durch. Wenn ihr es nicht mitlesen könnt, weil es zu klein ist, kein Problem. Ich gehe nachher auf die Stellen nochmal ein. Also, in Epheser 3 schreibt Paulus, oder habt ihr nicht von dem Plan gehört, den Gott im Hinblick auf euch gefasst und dessen Durchführung er mir mit seiner Gnade anvertraut hat? Habt ihr von diesem Plan nicht gehört? Es handelt sich bei diesem Plan um ein Geheimnis, dessen Inhalt Gott mir durch eine Offenbarung enthüllt hat. Ich habe weiter oben schon kurz davon geschrieben. Beim Lesen dieses Briefes könnt ihr erkennen, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich vom Geheimnis Christi spreche. Den Menschen früherer Generationen hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben. Doch jetzt hat er es von dem ihn erwählten Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart. Also früher hatten die Leute keinen Einblick in dieses Geheimnis und jetzt ist die Zeit, wo Gott es offenbart. Die Nichtjuden, denn darin besteht dieses Geheimnis, die Nichtjuden sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen ein Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Dass ich ein Diener dieser Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist. Mir, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nicht-jüdischen Völkern zu verkünden, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Jesus Christus geschenkt ist. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, von aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Ich lese nochmal. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hat es Gott sich vor einer Zeit vorgenommen und dies Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unserem Herrn, in die Tat umgesetzt. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Es gibt also diesen Plan, der in Gott war und den Gott sich bewahrt hat. Vor Anfang aller Zeit war dies sein Plan, dass alle Völker, Juden wie Nichtjuden, zu einem großen Volk zusammengehören und in der Gegenwart Gottes leben, in seiner Liebe, in seiner Gnade leben, freien Zutritt zu ihm zu haben und zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen zu dürfen. Dies war der Plan. Der Plan, die ganze Welt für Jesus zu erreichen, das Reich Gottes auszuweiten. Ich habe da immer so das Bild Herr der Ringe. So die großen Schlachten, die da geschlagen werden. Und dann sagt Gott, am Kreuz wurde der Feind geschlagen, vernichtet. Der Sieg ist errungen. Aber der Feind hat noch Festungen. Der Sieg ist errungen, aber der Feind hat noch Festungen, die er, obwohl er schon verloren hat, verbissen verteidigt und nicht aufgeben will. Und es ist der Plan Gottes, dass diese Festungen zerbrochen werden. Dass die ganze Welt unter das gute, lebendig machende Regiment Gottes kommt. Dass überall da, wo jetzt diese Schöpfungsordnung Gottes kaputt gegangen ist, wo wir nicht als seine Kinder und in seiner Liebe leben, dass dort wieder Gott einzieht und regiert. Das ist der Plan. Und man kann Paulus die Begeisterung und das Privileg, das er empfindet, Träger dieser Botschaft zu sein, geradezu herausspüren. Er sagt, dass ich ein Diener dieser Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist. Mir, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Mir hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkünden, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Christus geschenkt ist. Man kann es ihm abspüren, wie er es kaum glauben kann, dass er derjenige sein darf, der Träger dieses bestbehütetsten Geheimnisses ist und der diesen Schatz hat und ihn verkündigen darf. Und die Frage, eine Frage heute Morgen: Wie begeistert bist du eigentlich, dass du Träger dieser Botschaft bist? Vielleicht ist es ja an der Zeit, dass du für persönlich diesen Schatz neu entdeckst. Dass du persönlich von diesem Schatz neu überwältigt wirst. Dass du dich neu begeistern lässt von diesem Schatz und nicht in der Routine oder der Selbstverständlichkeit vor dich hinlebst. Dann sagt Paulus, es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Und dann muss man fragen, Paulus, bist du nicht ein bisschen vermessen? Du als einzelner Mann willst allen Menschen davon erzählen? Ich kann natürlich sagen, ja klar, er meint jetzt nicht alle Menschen, sondern er meint halt die unterschiedlichen Kategorien von Menschen, also Juden und Nichtjuden. Und dieses allen meint eben den Juden und den Nichtjuden. Ja, kann man theologisch so sagen. Oder man könnte auf das Leben von Paulus schauen und merken, der Bub hat es wirklich ernst gemeint mit diesen allen Menschen. Der hat sich nicht mit Kategorien zufrieden gegeben. Naja, jetzt habe ich die Kategorie auch noch aufgemacht. Sondern der hat sein ganzes Leben dann zugebracht, allen Menschen davon zu erzählen. Wer Paulus sieht, der weiß, der hat es wirklich ernst gemeint. Er will es ihnen zurufen. Habt ihr es noch nicht gehört? Es gibt Vergebung für Sünden. Es gibt Wiederherstellung des Lebens. Es gibt Heilung, es gibt Frieden, es gibt Freude. Es gibt Barmherzigkeit von einem liebenden Gott. Es gibt ewiges Leben. Es gibt Gnade und Seligkeit. Und das alles gibt es auch für euch. Du bist ein Teil davon. Ihr seid ein Teil davon. Da, wo bisher Dunkelheit mein Leben regiert hat, da zieht Licht ein. Da, wo bisher die Fehler mein Leben definiert haben, werde ich jetzt durch Gnade definiert. Wo bisher eine vaterlose Generation unterwegs war, sind wir nun Kinder Gottes. Und wo bisher ewige Verdammnis war, ist nun ewiges Leben. Liebe Ekklesia-Gemeinde, ich will uns einladen, dass wir uns davon wieder begeistern lassen. Von dieser ganz simplen, einfachen Botschaft, was passiert, wenn Jesus auf ein Leben in Dunkelheit trifft? Was passiert, wenn Jesus auf ein Leben in der Verlorenheit trifft, in der Vaterlosigkeit trifft? Dann kommt das Licht, dann kommt die Gnade, dann kommt die Identität als Kinder Gottes und damit zieht Leben ein, das bis in die Ewigkeit reicht. Liebe Gemeinde, lasst uns das ganz neu ergreifen für uns selber und ganz neu davon begeistert werden, weil jetzt kommt der Knaller. Folie 3, das habe ich heute Morgen geschrieben, das mit dem Knaller, da war ich noch ein bisschen müde. So, jetzt kommt der Knaller. Bisher war dieser Plan ein verborgenes Geheimnis, schreibt Paulus. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Die Mächte und die Gewalten, wer sind die? Wenn ich in die Bibel reinschaue, wenn ich bei Paulus reinschaue, das sind damit normalerweise die dämonischen und dunklen Kräfte gemeint, die in dieser Welt wirken. Also die Kräfte, die uns versuchen einzuzwängen, die versuchen uns runterzuhalten, runterzudrücken, die Zerwerfung bringen, die Chaos bringen, die Dunkelheit bringen. All diese Kräfte, die am Wirken sind, die Jesus besiegt hat, aber die ihre Festungen noch haben. Manchmal merke ich sogar, dass sie sie in meinem Leben noch haben. So, und all diese dämonischen und dunklen Kräfte, die Mächten und Gewalten, die sollen die ganze Tiefe und die Weite von Gottes Weisheit erkennen. Diese dämonischen und dunklen Kräfte sollen erkennen, dass Gott die Menschen liebt, dass jeder, der an ihn glaubt, freien Zutritt zu Gott hat und zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen kann. Das sollen sie sehen. Sie sollen sehen, wer Herr im Hause ist. Im Schwäbischen würde ich sagen, sie sollen sehen, wo der Bartel den Most holt. Und wer den Sieg über die Dunkelheit errungen hat, das sollen sie sehen, diese Weisheit Gottes. Dass wir alle Teil davon sind, das sollen sie sehen. Und wie sollen sie das sehen? Durch die Gemeinde. Jetzt haben wir ein Problem. Es ist nämlich unser Job als Gemeinde, dass die Dämonen und Mächte erkennen, wer Jesus ist. Es ist dein Job und mein Job, dass die Dämonen und Mächte erkennen, wer Jesus ist. Es ist eine gewisse Ironie Gottes an der Stelle, dass er die Mächte, die Jahrtausende lang die Menschen geknechtet haben, die über die Welt geherrscht haben, die Menschen verführt haben und in Dunkelheit gebracht haben, diese Mächte müssen nun zuschauen, wie Gott das bestbehüteste Geheimnis aller Zeiten, den größten Schatz aller Zeiten, in die Hände von genau diesen Menschen gibt. Und diese sind, welchen Gottes Sieg in der Welt entfalten. Die sie vorher geknechtet haben, die Sklaven waren, sind plötzlich die losziehen und Menschen befreien. Sie müssen zusehen, wie einst geknechtete Menschen zu Kriegern für den König werden und sagen, ich nehme dieses Land ein. Befreit sind, die befreiende Botschaft an andere weiterzugeben. Eine gewisse Ironie Gottes, dass er diese Mächte und die Gewalten zuschauen lässt, wie diese schwachen, zerbrechlichen Menschen, die sie als Sklaven hatten, plötzlich aufstehen und sagen, für den König. Und die Frage ist, machen wir das wirklich? Machen wir das wirklich? Sehen das die Mächte wirklich, wenn sie auf uns schauen? Oder ruhen wir uns auf dem auf, dass wir gerettet sind und wir einen freien Zugang zu Gott haben? Lieben, Gott hat ein Ziel. Alle Menschen. Paulus hatte ein Ziel. Alle Menschen. Wir haben ein Ziel. Ermutigender Gottesdienst und Wohlfühlen in der Gemeinde. Und das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Es kann es einfach nicht sein. Gottes Plan ist ein anderer. Und wir in der Gemeinde sind diejenigen, die diesen Plan voranbringen und es den Mächten und Gewalten so richtig zeigen. Aber so richtig. Roger Federer, als er gemerkt hat, dass sein alter Stil nicht mehr funktioniert, dass er zu alt wird, dass er nicht mehr so beweglich ist wie früher, seinen Körper das nicht mehr aushalten kann, da hat er sich neu erfunden. Er hat sich neu fokussiert, neu strukturiert, um den Zielen erneut gerecht zu werden, zu gewinnen. Und die Frage an uns ist, wie sehr sind wir bereit, als Gemeinde uns neu zu fokussieren, neu zu strukturieren, um diesem Plan Gottes gerecht zu werden? Sind wir bereit, alles diesem Ziel unterzuordnen? Oder bleiben wir doch lieber bei unserem Ziel, ermutigender Gottesdienst und mein Wohlfühlgefühl in der Gemeinde? Wie weit darf es gehen? Wie weit dürfen wir hier die Gemeinde durcheinander rütteln, dass wir dieses Ziel besser erreichen, dass wir diesem Ziel gerechter werden? Ihr Lieben, wir bekommen schon die ersten Klagen, wenn wir einmal im Monat unseren Gottesdienst hier nicht gemeinsam feiern, sondern sagen, verbringt diese Zeit mit euren Freunden, mit euren Nachbarn, mit euren Bekannten und lebt Jesus, lebt Reich Gottes, seid Licht bei den Menschen, die in Dunkelheit sind. Und dann kommen Leute zu uns und sagen, ach, ihr könnt doch nicht den Gottesdienst ausfallen lassen. Das ist so schade. Und dann habe ich 2 Wochen lang keine Predigt und keinen Lobpreis. Und wir kriegen schon in einem Gottesdienst im Monat, kriegen wir Klagen. Vielleicht sollten wir nicht nur einen Gottesdienst nicht machen, sondern vielleicht sollten wir pro Monat insgesamt nur einen Gottesdienst machen. Das würde dem Hauptziel Gottes gerechter werden, dass wir dort sein sollen, wo die Dunkelheit ist. Dass wir dort sein sollen, wo Menschen die Liebe brauchen. Keine Angst, machen wir nicht. Auf jeden Fall jetzt noch nicht gleich. Ist auch nicht mit der Gemeindeleitung abgesprochen. Also keine Sorge. Aber lass uns das mal stehen. Was ist unser Ziel? Jetzt sind wir ehrlich, was ist dein Ziel, wenn du hier in der Gemeinde sitzt? Ist dein Ziel, dass du dich hier wohlfühlst? Du sollst dich wohlfühlen. Bitte, wer sich nicht wohlfühlt, darf gerne kommen, nicht zu mir, zu jemand anderem. Aber darf sich gerne kommen und darf auch was sagen. Natürlich sollst du dich wohlfühlen. Aber warum bist du hier? Ist dein Ziel, dass halt du deine Religiosität, dein Hobby, Gemeinde gut leben kannst? Oder hast du zum Ziel, dass alle Mächte und Gewalten durch dich sehen, wer Gott ist und die Weisheit Gottes entfaltet wird? Das sind unterschiedliche Kategorien. Das sind Welten, die da dazwischen liegen. Wie viel sind wir bereit zu geben, damit die Mächte und Gewalten zu richtig ins Schwitzen kommen, damit alle von Gottes Plan hören? Die Frage müssen wir uns ernsthaft stellen. Wir sind alle so beschäftigt. Ich weiß, ich bin auch beschäftigt. Wir haben Familie, wir haben Gärten, Wohnungen, Häuser, die irgendwie gepflegt werden müssen. Wir haben Jobs, die alle anspruchsvoll sind und anspruchsvoller werden. Hobbys, die wir natürlich auch noch pflegen sollen und wollen. Und dann kommt hier auch noch irgendwie die Gemeinde und da sollen wir jetzt auch noch irgendwas. Ich verstehe das, wie man da schnell abschalten kann und sagen kann, sonntags bin ich einfach froh, dass ich kommen kann und relaxen kann. Wir sagen, ja, wunderbar, komm sonntags und relaxe einfach. Aber was machst du montags? Was machst du dienstags? Mittwochs, donnerstags, Freitag, was machst du da? Sonntags ist mir völlig egal. Sonntags gehen die Dämonen eh schlafen. Aber das war jetzt nicht theologisch. So, aber morgen, übermorgen und übermorgen, wenn du bei der Arbeit bist, wenn du zu Hause bist, wenn du deiner Familie, deiner Schule bist, sehen dann die Kräfte und die Gewalten des Himmels, sehen sie dann die Wahrheit und den Plan Gottes? Oder sehen sie ihn nicht? Und am Anfang steht eine ganz, ganz simple Frage. Dies ist der Plan Gottes für die Gemeinde. Dies ist der Plan Gottes für dich und mich. Für den König. Sagst du ja oder sagst du nein? Ich will es heute Morgen versuchen, in Zahlen zu fassen. Wer mich kennt, meine beste Note in Mathe, die hatte ich in der 3. Klasse. Danach ging es abwärts. Aber ich hoffe, dass ich trotzdem, wenn ich heute Morgen ein paar Zahlen präsentiere, dass ich euch mit hineinnehmen kann in das, was mir an der Stelle wichtig ist. Weil hinter jeder Zahl steht natürlich auch ein Leben. Hinter jeder Zahl steht eine Geschichte. 2011 sind Alicia und ich hier nach Wiesenbach gekommen. Und wir sind nicht, ich sage das ganz deutlich, wir sind nicht nach Wiesenbach gekommen, um Gemeinde zu gründen. Das ist so nebenbei passiert. Sondern das, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, war, wir wollen sehen, dass Hohenlohe erneut oder vielleicht zum ersten Mal so richtig von Jesus ergriffen wird. Man könnte klischeehaft vielleicht sagen, Erweckung in Hohenlohe. Dafür sind wir gekommen, dafür sind wir 2011 hierher gezogen. Aus dem Ganzen ist dann durch viel Gnade und so weiter, ist dann eine Gemeinde entstanden. Die ist wirklich nett. Kannst du mal anwerfen? Die nächste Folie, genau. Ich habe mal das, was wir unter Hohenlohe verstanden haben, ich weiß, es ist geografisch nicht ganz richtig, aber ich habe zu Alicia gestern gesagt, ungefähr da, wo Zuckerdoggele genannt werden, ungefähr in dem Rahmen. Das war unser Hohenlohe. Ich weiß, Hohenlohe ist größer. Und ich weiß, ein bisschen von Bayern habe ich mit rein, weil wir haben ja auch Alex, Lydia, das war für euch. Schön, dass ihr dabei seid. Nee, also das war so das, was wir vor Augen hatten, wo wir gesagt haben, diese Gegend, die soll so richtig ergriffen werden, ganz neu von Jesus. Unsere Nachbarschaft hier um uns herum, so wenn man in die Mitte einen Punkt setzt, da wo jetzt Rot am See ist, so 15 Minuten Fahrt vielleicht. Vielleicht auch 20. Das ist unser Ding. Dafür sind ein Schwabe und Australierin nach Wiesenbach gekommen, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann steht diese Gemeinde Ecclesia. Und es ist echt ein nettes Ding. Und da waren wir zuerst in Wiesenbach, dann sind wir nach Rot am See gezogen. Das war ganz nett, weil dann waren wir irgendwie in der Mitte von dem Ganzen. Das ist alles wunderbar. Und wir sind mega dankbar. Auch wenn wir an manchen Stellen vielleicht sogar das Gefühl haben, wir haben so einen kleinen Motivationsdurchhänger. ein andermal mehr dazu, aber wir sind einfach mega dankbar für uns als Gemeinde. Wenn ich das mal so ungeschlossen oder katholischen Kirche oder in einer evangelischen Freikirche. Oder drei Gedanken. Und je nachdem, wo du dich wiederfindest bei den Gedanken, da mach einfach Halt in deinem Kopf und bleib da, wenn ich noch ein bisschen weiter rede, ist egal. Aber bei dem Gedanken, der für dich ist heute Morgen, den, da bleib einfach. Erster Gedanke, den Schatz neu entdecken. Sich neu für das begeistern zu lassen, wer Jesus eigentlich ist. Das ewige Leben ist kein altmodisches religiöses Anhängsel. Das ewige Leben ist keine rückständige Philosophie, die längst ausgedient hat und die wir heutzutage nicht mehr brauchen. Das ewige Leben ist das wertvollste Geschenk aller Zeiten. Der größte Schatz, den du jemals in dein Leben haben könntest. Benimm dich auch dementsprechend. Benimm dich dementsprechend. Entdecke diesen Schatz neu. Verbirg nicht dein Gesicht voller Scham, wenn es darum geht, was machst denn du sonntags? Hält es nicht in einem Busch versteckt, dass du Christ bist, dass du überzeugt davon bist, dass Jesus lebt und dass er in deinem Leben lebt. Lass dich neu begeistern, lass dich neu überwältigen. Entdecke diesen Schatz neu. Wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, ja, ganz ehrlich, das ist mir die Gemeinde, das ist halt mein Hobby, das mache ich halt so nebenher. Dann entdecke heute Morgen diesen Schatz neu. Gib alles, dass du das neu entdeckst und dich neu überwältigen lässt, dass du staunend davor stehst und sagst, wow, ich kann gar nicht anders, als völlig überwältigt, das zu sagen, was ich hier sehe und es weiterzuerzählen. Ich kann gar nicht mehr anders. Wenn es du heute Morgen bist, der das braucht, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Dieser erste Gedanke ist für dich. Das zweite, wenn du sagst, nee, hey, ich, Jesus, alles wunderbar. Aber das zweite, lass dir dein Herz für die Menschen brechen, die Jesus noch nicht kennen. Lass mal diese Zahlen und die Unmöglichkeit dieser Aufgabe auf dich wirken. Ich habe das ganz bewusst gemacht. Wir sind eins der fremdsten Gegenden Deutschlands. Und trotzdem scheint es unmöglich. Wir bräuchten 300 Gemeinden, um diese Menschen zu erreichen. Unmöglich, wenn ich in die Geschichte schaue. Völliger Quatsch. Das kriegen wir nicht hin. Wir sind zu viele. Und jetzt lass uns mal weitergehen. Lass uns mal in Osten Deutschlands gehen oder in die Städte, wo es auch komplett anders aussieht. In Berlin, wo in einem Hochhaus 10.000 Leute wohnen, wo ich allein schon nur für dieses Hochhaus zig Gemeinden brauche. Lass diese Unmöglichkeit der Aufgabe auf dich wirken. Und dann überleg dir, wie kam das dazu, dass Paulus, dem seine Aufgabe noch viel unmöglicher war, alle Menschen zu erreichen, trotzdem so begeistert ist und loslegt und alles gibt. Weil sein Herz gebrochen war für die. Und weil er sich nicht um die Unmöglichkeit gekümmert hat, die wir immer als Erstes sehen, das ist unmöglich, es geht nicht. 300 Gemeinden unmöglich, 5 Gemeinden völlig unmöglich, eine neue Gemeinde, du spinnst, geht gar nicht. Allein schon, dass die Ekklesia am Laufen bleibt, ist irgendwie, wir sind ja jetzt schon mit den Finanzen hinten dran. Wie soll das nur gehen? Und wir haben im Fokus immer die Unmöglichkeiten. Aber Paulus' Herz war gebrochen für die Menschen, die Jesus nicht kannten. Der sagt, ich habe so einen Schatz, ich muss es den anderen sagen. Ich muss sie damit hineinnehmen. Ich muss ihnen sagen, dass du nicht in der Dunkelheit gefangen bist, sondern das Licht einkehren darf. Dass sie nicht vaterlos sind, dass sie einen Vater im Himmel haben. Und dass es keine ewige Verdammnis gibt. Keine Definition durch deine Sünde, deine Fehler, sondern ewiges Leben in der Gnade. Das muss ich ihnen sagen. Lass dir dein Herz für die Menschen brechen, die Jesus noch nicht kennen. Wenn das heute Morgen für dich dran ist, dass du begeistert über Jesus bist, aber irgendwie der Rest der Welt am Arm vorbeigeht, dann ist dieser zweite Gedanke für dich. Und dann der dritte Gedanke. Entscheide dich, Ja zu sagen für den König. Koste es, was es wolle. Es ist Gottes Plan. Es ist sein Geheimnis, das er uns hier anvertraut hat. Es ist sein Plan, dass alle Menschen gerettet werden, dass kein einziger verloren geht. Und er wird das Gelingen schenken. Das ist nicht unser Job, für das Gelingen zu sorgen. Es ist nicht unser Job, uns darüber Gedanken zu machen, dass es eigentlich unmöglich ist. Das hat Gott, das weiß Gott schon auch. Dass er mit seinen paar Christen, dass es eigentlich unmöglich ist. Aber der Plan steht trotzdem, der Auftrag steht trotzdem. Und der dritte Gedanke für dich heute Morgen, Entscheide dich, Ja zu sagen. Entscheide dich ganz bewusst, Ja zu sagen. Sag, ja Gott, ich trete aus der Wohlfühlblase heraus. Natürlich will ich mich wohlfühlen in meiner Gemeinde. Natürlich muss ich da auftanken. Wäre schlimm, wenn nicht. Natürlich müssen wir uns zusammentreffen in großen Gruppen oder auch in kleinen Gruppen, in unseren Lebensgruppen, um Austausch zu haben, um füreinander zu beten, um gemeinsam zu glauben, gemeinsam auch zu weinen, wo es dran ist, und uns gemeinsam zu freuen und zu feiern. Natürlich brauchen wir das. Das macht starke und gute Gemeinde aus. Aber durch dein Leben, durch unsere Gemeinde, sehen die Mächten und Gewalten das, was Gottes Plan ist. Sehen die Mächte und Gewalten, dass es einen Jesus gibt, der für uns gestorben ist und dass wir freien Zugang zu Gott haben und dass alle gerettet sind, die an ihn glauben? Oder sehen sie es nicht? Und dann ist heute Morgen die Frage für dich, der Gedanke für dich, sag ja. Mehr habe ich nicht. Lass uns beten. Vielleicht kann das Lobpreisteam nach vorne kommen. Wir wollen gleich singen für den König. Das passt emotional gut rein. Nee, das passt auch geistlich gut rein. Und das ist ein gutes Antwortlied. Aber lass uns, bevor wir da reingehen in dieses Lied, lass uns beten. Und wenn einer dieser Gedanken, wo sind denn die Gedanken jetzt plötzlich? Ja, können wir nochmal, danke. Wenn einer dieser Gedanken für dich heute Morgen war, dann will ich dich bitten, dass du jetzt während dem Gebet einfach aufstehst. Und egal, ob das jetzt eins, zwei oder drei war, oder alle drei zusammen. Manche sind ja auch so begeistert, wollen alles drei auf einmal. Ist völlig okay. Egal, ob eins, zwei oder drei. Und sagst, das ist heute Morgen dran. Das ist ab jetzt dran. Ab jetzt entdecke ich diesen Schatz neu, der mir gegeben wurde. Und mich dieser Jesus nicht mehr so nur so ein Hobby, sondern das wird mein Leben ganz neu. Er ist nämlich dein Leben. Oder ich lasse mir mein Herz ganz neu brechen für die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Oder ich sage heute Morgen ja. Koste es, was es wolle. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du zuerst zu uns ja gesagt hast. Dass wir nicht Verlorene sind, die auf gut Glück hoffen müssen, dass wir irgendwie ans Ziel kommen, sondern dass wir von dir gefunden sind. Dass du uns nachgegangen bist und dass ich gefunden bin von dir. Dass du mich mit heimgenommen hast zum Vater. Und dass ich nicht mehr vaterlos bin, sondern dass ich ein Kind Gottes bin. Vergeben, in Freiheit. Jesus, danke dafür. Und ich will für uns als Gemeinde beten, für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier steht, für jeden Einzelnen, der vielleicht auch zuhört bei der Übertragung oder auch bei der Aufnahme. Wenn es bei dir heute Morgen dran ist, dass du diesen Schatz ganz neu entdeckst, dann brauchst du dich nicht abmühen, du brauchst nirgends hinterherjagen, sondern musst du einfach diesen Moment nehmen und sagen, hey Jesus, zeig mir neu, wer du bist. Zeig mir neu deine Liebe, deine Gnade. Lass mich das ganz neu entdecken. Ich habe mich schon dafür entschieden. Ich bin ein Nachfolger von dir, aber mir fehlt das Feuer, die Begeisterung. Überwältige mich neu mit deiner Realität. Und dann nimm dir diese Zeiten, jeden Tag. Geh nicht anders in deinen Tag hinein, sondern steh morgens auf und sag, hey Jesus, heute zeig mir, warum ich begeistert bin. Zeig mir deine Liebe, zeig mir deine Gnade. Überwältige mich auch heute. Wenn es dein Gebet ist, dann nimm das jetzt mit. Vielleicht stehst du aber auch, weil du sagst, Jesus, lass mir mein Herz neu brechen für die Verlorenen. Lass mich diesen Schmerz spüren, den du spürst, wenn du die verlorenen Schäfchen siehst. Lass uns diesen Eifer und diese Leidenschaft spüren des Hirten, der die 99 zurücklässt, um den einen nachzufolgen, um es nach Hause zu bringen. Lass mein Herz so zerbrochen sein für die Verlorenen wie deins. Nimm mich mit hinein in diese Leidenschaft und gieß diese Leidenschaft ganz neu in mein Herz. Ich weiß, es wird mich durcheinander bringen. Ich weiß, es wird mich sogar schlaflose Nächte kosten. Aber um deines Namens willen, für den König, zerbricht mein Herz für die Verlorenen. Und für die anderen, die stehen, weil sie heute Morgen ganz bewusst Ja sagen. Ganz bewusst Ja sagen, ich gebe mich nicht zufrieden mit der Wohlfühloase. Ich will nicht in dieser Blase bleiben. Sondern ich bin bereit, mich neu zu erfinden. Ich bin bereit, Opfer auf mich zu nehmen. Ich bin bereit, alles zu geben, weil du ja schon alles gegeben hast. Und so stehe ich heute Morgen hier, Herr Jesus, mit meinem kleinen Leben, mit allem, was ich zu geben habe, sage, es ist deins. Es ist alles deins. Und ich sage Ja zu deinem Plan. Ja zu dem, was du hast. Vergib mir für die Zeiten, wo ich mich nur um meins gekümmert habe. Wo es nur darum ging, was für mich wichtig ist. Vergib mir für diese Zeiten. Ich lebe für den König. Ich lebe für dich. Und ich gehe mit dir zu den Dingen, die du für mich vorbereitet hast. Und auch als Gemeinde, Herr Jesus, als Ekklesia stehen wir morgen hier, heute Morgen hier. Als Christen in Hohenlohe, alle anderen Gemeinden, alle anderen Kirchen und Vereine und was es alles gibt, stehen wir vor dir. Und lass uns immer wieder Ja sagen. Lass uns nicht festgefahren sein in Strukturen. Lass uns nicht festgefahren sein, nur auf uns schauen, sondern lass dieses Ziel, das du hast, alle Menschen zu erreichen, auch unser Ziel sein. Und lass alles, was wir tun, uns immer wieder an dem messen. Erreichen wir damit alle Menschen? Sind wir damit hin zu diesem Ziel unterwegs? Oder drehen wir uns nur um uns selber? Und wir sagen heute Morgen Ja zu dir und deinem Ziel, auch als Gemeinde. Und Jesus, wenn es dann ungemütlich wird, dann schenk Gnade. Wenn es dann auch mal chaotisch wird, dann schenk Frieden. Schenk starke Beziehungen, die auch mal Auseinandersetzungen und Spannungen aushalten. Aber bring uns voran auf diesem Weg hin zu deinem Ziel. Wir sagen Ja. Und jetzt lass uns gemeinsam dieses Lied singen. Egal, ob der erste, zweite oder dritte Gedanke deiner war, lass uns dieses Lied singen für den König.